Ja, schönen Nachmittag. Cyberermittlungen und der Faktor Mensch. Wir haben jetzt sehr viel über Technologie und Technik gehört, aber letztlich ist es der Mensch, der die Technik erdacht hat, der die Technik gemacht hat und irgendwo an einem Ende oder vielleicht sogar an beiden Enden der Netzwerke sitzt auch ein Mensch. Und wir wollen jetzt den Spannungsbogen sozusagen von den Tätern über die Opfer bis hin zu den Ermittlern schlagen, um hier zu zeigen, unter welchen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen hier gearbeitet wird und womit wir aus der Sicht des Menschen bei Cybercrime-Fällen zu rechnen haben. Zunächst Kriminalität im Allgemeinen sinkt, während Cybercrime steigt. Warum ist das so? Warum haben wir es mit einer sinkenden allgemeinen Kriminalität zu tun und nur im Bereich der Computerkriminalität steigen die Zahlen an? Das hängt einerseits damit zusammen, wir befinden uns in einem globalen Dorf. Alles ist miteinander vernetzt und wenn irgendwo in der Welt ein neues Schadprogramm erdacht wird, dann wird es früher oder später wahrscheinlich auch uns erreichen. Und damit können wir uns von den globalen Entwicklungen nicht abkoppeln. Das heißt, wenn insgesamt Cybercrime weltweit ein steigendes Phänomen ist, dann werden wir uns hier nicht sozusagen im gallischen Dorf verstecken können und uns von diesen Entwicklungen abkoppeln können. Das andere ist der Faktor, dass wir eine Verlagerung auch haben. Das heißt, es gibt Prozesse bei den Kriminellen, wo sich bestimmte Tathandlungen, bestimmte Modi operandi in das Internet verlagern. Und das ist deshalb so, weil das Internet für Kriminelle ein sehr gutes Medium ist und ein sehr lukratives Geschäftsmodell ist. Und solange das so ist, werden wir auch in Zukunft mit steigenden Zahlen zu rechnen haben. Was hilft jetzt im Sinne eines technologischen, in einer technologischen Betrachtung, den Kriminellen? Nur einerseits das Darknet, das per se aber nichts Schlechtes ist. Es werden dort durchaus auch Dinge zum Kauf angeboten und dargestellt, die jetzt nichts mit einer kriminellen Aktion zu tun haben. Es wird aber von Kriminellen mehr und mehr genutzt. Warum? Ich kann verschlüsselt und anonym kommunizieren. Und das ist für Kriminelle sehr wichtig. Wenn Sie an diese Krimis denken, wo im Hinterzimmer im Verrauchten mehrere Leute konspirativ zusammensitzen und jetzt einen Tatplan aushacken, das war einmal. Im Internet ist das nicht notwendig. Die brauchen sich nicht von ihrem Sessel erheben, die können in ihrem Zimmer sitzen, sich ihre Beitragstäter und Mittäter aussuchen im Darknet, haben die Auswahl zwischen den verschiedensten Angeboten, die brauchen sich auch nicht persönlich zu kennen und können trotzdem gemeinsam eine Straftat ausführen. Das macht natürlich auch für Kriminelle das Darknet insgesamt sehr interessant und vor allem natürlich auch die Marktplätze, die dort verfügbar sind. Sie können im Darknet praktisch alles kaufen, was verboten ist, also vom Waffenhandel über Drogen bis hin zu kriminellen Dienstleistungen. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Cybercrime as a Service, ich denke, das ist heute als Begriff schon mehrmals gefallen. Kriminelle Dienstleister, die Produkte anbieten, um Cyberangriffe zu ermöglichen. Das sind zum Teil richtige Baukastenmodelle, modulartig aufgebaut und ich kann mir sozusagen meinen Wunschangriff dort oder meine Wunschattacke zusammenstellen, zahle dafür mit einem angemessenen Betrag und kann weltweit und unbegrenzt Cyberattacken fahren. Ja, was begünstigt das Ganze noch? Natürlich der Umstand, dass es Kryptowährungen gibt. Früher hat man gesagt, naja, wenn wir schon dem Täter hinterherhinken, aber das Geld braucht ja doch eine gewisse Zeit, um im Bankweg, im Überweisungsweg von einem Ort zum anderen zu gelangen, dann versucht man doch die Geldspur zu verfolgen. Ja, diese Spur ist uns jetzt abhanden gekommen. Kryptowährungen verschlüsselt, im Internet sind Wallets, wo man nicht erkennen kann, wem diese Wallets gehören. Es gibt Methoden im Internet, sogenannte Bitcoin-Mixer und andere Varianten, die es noch dazu erschweren, hier diese Geldspur oder die Reste dieser Geldspur noch zu verfolgen. Also vom technologischen Rahmen her für Kriminelle durchaus lukrativ. Über die starke Vernetzung und die Folgen davon haben wir schon gesprochen. Das Internet of Things, wir sind ungefähr derzeit bei rund so 5 Milliarden Geräte, die im Internet of Things mit dem Internet verbunden sind. Und täglich werden es mehr, in absehbarer Zeit werden es laut Schätzungen rund 20 Milliarden sein. Und all diese Geräte bieten natürlich auch für Kriminelle Möglichkeiten. Das heißt, das technologische Umfeld, wir haben das in den anderen Vorträgen schon gesehen, ist eigentlich für Kriminelle ziemlich interessant und ziemlich gut. Und ein weiterer Aspekt, der in Zukunft auch verstärkt für die Polizei interessant wird, ist die künstliche Intelligenz, also automatisierte Angriffe, die sich ständig optimieren. Das heißt, wir haben optimierte Angriffe, die Lücken in den Systemen perfekt ausnützen und hier das Gefahrenpotenzial noch zusätzlich erhöhen. Die gute Nachricht, es gibt natürlich auch Schutzprogramme, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, und das ist wie Igel und Hase, es ist sozusagen ein Technologiewettlauf. Wer hat jetzt das neuere und bessere Tool und wer ist besser geschützt? Ja, neue Angriffsvektoren, auch das haben wir behandelt, das sind eben die Fälle durch vor allem das Internet der Dinge, wo einfach Geräte, die bisher nicht mit dem Internet vernetzt waren, jetzt über das Internet angreifbar sind. Und ja, schauen wir uns gleich die Täterseite an. Es ist heute schon einmal angesprochen worden, die Hellfeld-Analyse von der Donau-Universität in Krems hier, wo man versucht hat, sozusagen die Kerze in das Dunkel des Internets zu stellen und einmal zu schauen, wer sind denn die Täter, wer ist im Internet aktiv und was machen die. Das kann man natürlich wie in diesem Fall nur mit Tätern machen, die schon in Akten aufscheinen. Und ja, das Ergebnis war dann zu 80% männlich, also Cyberkriminalität ist eine überwiegend männliche Kriminalitätsform. Es gibt auch Frauen, die cyberkriminell aktiv werden, aber das sind dann ganz spezielle Deliktgruppen. Ja, junge Erwachsene, okay, die wachsen mit diesen Technologien auf, die kennen sich aus und wissen auch die Zugänge und wie sie zu den Informationen kommen und natürlich auch das Bildungsniveau. Je besser die Ausbildung, je besser das technische Know-how, desto eher wird eine Attacke im technischen Bereich angesiedelt sein. Bei eher technisch nicht versierten Personen haben wir es dann mit Betrugsmodi zu tun, mit Varianten von Bestellbetrug und dergleichen. Früher waren Cyberkriminelle oft von einem Hacker-Ethos motiviert. Das heißt, es war nicht immer die Aussicht auf finanziellen Gewinn. Es war nicht immer ein persönlicher Grund, Hass, Rache, irgendjemand schaden zu wollen. Oft war es einfach nur das Zeigen, was man kann, die Visitenkarte vielleicht, die virtuelle Visitenkarte vielleicht in einem System zu hinterlassen, um zu beweisen, dass man es geschafft hat, die Sicherheitsmechanismen zu überwinden und in Systeme einzudringen. Das wird mehr und mehr von professionell agierenden Gruppen, überwiegend aus dem Bereich der organisierten Kriminalität, abgelöst. Und hier geht es um Geld, vor allem um Geld. Und wir haben auch schon Fälle erlebt, wo das dann auch in die reale Welt übergeht. Nämlich dann, wenn man mit solchen kriminellen Gruppen Geschäfte macht oder sich vielleicht als Geldwäscher engagieren lässt und die Geschäftsregeln, die von den Kriminellen aufgestellten Geschäftsregeln nicht einhält, dann kann es schon mal passieren, dass irgendjemand an die Tür klopft, und zwar im realen Leben an die Tür klopft und dann die Geldforderung auf sehr unsanfte Weise eintreibt. Ja, als Geschäftsmodell, welches Unternehmen wünscht sich das nicht? 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche sein Geschäft betreiben zu können, grenzenlos an keine regionalen Bestimmungen gebunden zu sein, keine irgendwie gearteten Steuern oder sonstigen Regeln beachten zu müssen. Im Cyberbereich ist das gang und gäbe und lockt natürlich auch viele Täter in dieses Medium. Wenn man jetzt cyberkriminell wird oder wenn sich jemand entscheidet, in diesen Bereich einzusteigen, so war es früher so, der Cyberkriminelle hat zwei Dinge gebraucht. Einerseits eine kriminelle Energie, wie jeder Kriminelle, und andererseits ein technisches Know-how. Und dieser Umstand ist in den letzten Jahren abhanden gekommen, eben dadurch, dass es fertige Tools gibt, dass es Cybercrime as a Service gibt, dass es Anbieter gibt, die es auch technisch nicht versierten Personen ermöglichen, mit dem Einsatz von ein bisschen Geld hier technisch anspruchsvolle Angriffe durchzuführen. Technisches Know-how ist nicht mehr notwendig, kriminelle Energie reicht. Und damit wird auch klar, warum Cybercrime steigt. Es wird einfach die Latte für den potenziellen Straftäter einfach sehr niedergelegt, um hier Straftaten durchführen zu können. Dazu kommt noch Anonymisierung und Verschlüsselung und damit verbunden auch der Glaube, nicht entdeckt zu werden. Was in vielen Fällen allerdings auch ein Irrglaube ist, um das gleich vorwegzunehmen. Die Hemmschwelle. Wenn ich in der analogen Welt einen Betrug, eine andere Straftat oder einen Angriff auf eine andere Person durchführen will, dann muss ich mich meinem Opfer annähern. Bei einem Einbruch muss ich über den Zaun steigen, ich muss eine Scheibe einschlagen. Bei einem Betrug muss ich jemand in die Augen schauen unter Umständen und ihn dazu zu bewegen, dass er mir Geld übergibt, obwohl ich weiß, dass er dadurch einen Schaden erleidet. Im Internet ist das sehr viel unpersönlicher und damit sinkt auch die Hemmschwelle. Ich kann mir diese Tools anliefern lassen, die werden mit zum Teil über Paketdienste und so weiter angeliefert. Das kommt zu mir ins Haus. Ich kann mir Software über das Internet herunterladen. Ich kann mir Videos anschauen, wie ich meine Attacke gestalte und was ich alles machen kann. Und ich brauche mich aber dabei nicht aus meinem Zimmer zu bewegen. Das heißt, eigentlich bin ich in meinem geschützten Umfeld und kann mich hier auch sicher fühlen. Und damit senke ich auch die Hemmschwelle. Wir haben da Fälle gehabt mit Jugendlichen, Studenten, die einfach mit dem Taschengeld sehr knapp gehalten wurden von den Eltern. Und die haben dann festgestellt, eigentlich im Internet, da kann man sich Kreditkartenrollinge bestellen, da kann man auch Kreditkartendaten bestellen. Es gibt Elektronikhändler, wie ein Elektronik-Konrad, da kriege ich Schreiblesegeräte, die ich kaufen kann. Und da bastle ich mir doch meine eigene Kreditkarte und gehe damit einkaufen. Ist eine Zeit lang gut gegangen, aber man sieht hier auch, wie leicht man hier auf die schiefe Bahn geraten kann, ohne dass man jetzt irgendwo in einer dunkles Lokal gehen muss oder sich mit Kriminellen treffen muss. Wie geht es jetzt den Opfern? Wenn eine Cyberattacke stattgefunden hat, wenn jemand in ihren Computer eingedrungen ist, dann ist, ich sage das ein bisschen pointiert, dann ist Feuer am Dach. Ja, sie wissen nicht, was passiert ist. Sie wissen, es ist irgendetwas passiert, aber ist der noch in meinem Computer, hat der noch Zugriff, welche Daten sind weg? Ich habe vielleicht Inhalte auf meinem Computer, die sehr persönlich sind, wo ich nicht will, dass die irgendwer erfährt oder was. Und jetzt weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht im Internet für alle Menschen zugänglich wird. Und dann wird oft aus Scham, Angst oder Verzweiflung keine Anzeige erstattet. Bei Firmen ist oft der Reputationsverlust. Das heißt, die Unternehmen befürchten, wenn jetzt auf das Vertrauen meiner Kunden angewiesen bin, weil ich Kundenlisten habe, weil ich von ihnen vertrauliche Daten habe und jetzt ist das auf einmal weg, dann fürchten viele, wenn das publik wird, dass hier der Reputationsverlust dazu führt, dass das Unternehmen einen Schaden erleidet. Wir haben Fälle gehabt, wo nicht nur Schaden entstanden ist, wo auch die Existenz des Unternehmens gefährdet war und hier das absolut ein Super-GAU für das Unternehmen war. Dann natürlich mangelndes Vertrauen in die Strafverfolgung, denn da wissen sie ja eh nie. Ja? Wieso soll ich dorthin gehen und die Anzeige erstatten? Auch das ist hin und wieder oder auch öfter ein Grund, warum keine Anzeige erstattet wird. Dann gibt es noch sowas wie die Anzeigeschwelle. Bis zu einem gewissen Betrag fühlen sich Menschen nicht motiviert, jetzt aus ihren vier Wänden zu gehen und eine Anzeige zu erstatten. Wenn ich mit der Straßenbahn fahre, ich habe mein Geldbeutel eingesteckt, es sind 50 Euro drinnen, und wenn ich aussteige, merke, ist es weg, dann gehe ich auf die nächste Polizeiinspektion und mache eine Anzeige. Wenn ich im Internet 50 Euro verliere, dann würde ich vielleicht nicht einmal nachdenken, ob ich eine Anzeige mache. Dann denkt man sich vielleicht, hätte ich besser aufpasst oder das ist eh weg und nimmt das einfach so in Kauf und hin. Auch das ist ein Punkt, warum wir hier auch vom Dunkel des Internets sprechen, sozusagen von einer sehr hohen Dunkelziffer in dem Bereich. Viele Nutzer fühlen sich als oberflächliche Nutzer, kein Bezug zur Technik und kein Bezug zu Sicherheitsvorkehrungen. Er hat ein Gerät, einen Computer, ein Tablet, ein Smartphone, das funktioniert, er spielt sich Apps auf, das funktioniert auch, und solange es funktioniert, interessiert ihm die Sicherheit und die Technologie dahinter eigentlich wenig. Opfer sind gutgläubig. Das ist eines der großen Einfallstore für Kriminelle, Gutgläubigkeit. Und das Vertrauen ins Internet. Man glaubt das, was man sieht. Man ist davon überzeugt, dass das alles wirklich so ist. Da hat es eine Studie gegeben von einer Universität in Luxemburg, wo man einen Versuch gemacht hat. Man hat eine Umfrage gemacht und hat Leuten Schokolade gegeben und hat sie nachher dann noch ein Passwort gefragt für den Computer. Und da hat man dann festgestellt, wenn man den Leuten, bevor man nach dem Passwort fragt, ein Stück Schokolade anbietet, dann sagen fast 50% das Passwort. Kriegt er die Schokolade erst noch, also während dem Interview, dann sind es nur mehr knapp über 30%. Also man sieht, wie leicht menschliche Schwächen hier auszunutzen sind, Gutgläubigkeit, Vertrauen. Das auszunutzen können Kriminelle perfekt. Datenschutz, wichtiges Thema. Wir haben heute einen transparenten, modernen Lifestyle. Wir sind in sozialen Medien. Wir kommunizieren nicht mit einem Partner, wir kommunizieren in Gruppen. Wir versenden unsere Informationen, alles, was unser Leben betrifft. Und all diese Informationen sind natürlich nicht nur für Freunde interessant, sondern auch für Kriminelle. Also wenn man beispielsweise weiß, wie es um die finanziellen Verhältnisse bestellt ist, wo ich gerade in Urlaub bin und dass ich jetzt ganz sicherlich nicht nächste Woche von den Seychellen zurückkomme, dann ist das ein wertvolles Wissen für Kriminelle. Aber natürlich auch viele andere Dinge. Bereich Social Engineering ist da vielleicht das Stichwort, wo man durch diese transparente Lebensweise zu viel von sich bekannt gibt. Also es ist nicht immer nur gut in sozialen Medien und überall vertreten zu sein. Es ist durchaus auch sinnvoll, hier sich zurückzubesinnen und zu denken, was können andere mit meinen Daten machen? Nahe Beziehung Täter und Opfer. Die Aufklärungsquote in Cybercrime, es ist heute, glaube ich, noch nicht angesprochen worden, das ist ein sehr komplexes Thema. Es gibt Delikte, da ist es ganz, ganz schwer, an einen Täter heranzukommen. Und es gibt Delikte, die sich besser aufklären lassen. Und zu den Delikten, die sich besser aufklären lassen, gehören jene mit einer nahen Beziehung zwischen Täter und Opfer. Das heißt, im Bereich Cyberstalking, Cybermobbing haben wir wesentlich bessere Aufklärungsquoten als bei den rein technischen Delikten. Das hängt einfach damit zusammen, dass man hier auch zusätzliche Ermittlungsansätze hat. Ja? lange dauert, bis ein Angriff entdeckt wird. Es gibt verschiedene Studien dazu, wie lange das dauert. Also die letzte Studie, was ich dazu gelesen habe, das waren rund 100 Tage. Also vom ersten Anzeichen, dass etwas nicht stimmen könnte, bis zur Gewissheit, aha, es ist jemand in unserem System gewesen, rund 100 Tage. Das heißt, 3 Monate kann sich ein Krimineller in ihren Systemen bewegen, wenn sie Unternehmer sind, in ihren Systemen bewegen und sie wissen nicht, dass er da ist. Sie haben vielleicht irgendwo ein schlechtes Gefühl, aber wer schaut schon fürs Bauchgefühl seine Systeme ab? Ja? Also das sind Dinge, die man auch berücksichtigen muss und das muss man sich auch vor Augen halten. Und das sind jetzt nicht die Täter, die wir jetzt in der Hellfeld-Studie gehabt haben, sondern das sind Täter, die meist hochprofessionell arbeiten und sehr, sehr schwer auszuforschen sind. Zusätzliche Angriffsmöglichkeiten durch IoT. Ja, wenn alles vernetzt ist und wir überall unsere digitalen Spuren hinterlassen, dann gibt es halt zusätzliche Angriffsvektoren. Und wenn es nur ganz banale Sachen sind, dass man einfach nur weiß, wo sich die Menschen aufhalten. Ein neues Phänomen, das müssen wir uns erst anschauen, ob das auch tatsächlich zu uns kommt und bei uns auch in der nächsten Zeit schlagend wird. In Amerika hat es Fälle gegeben, wo Kriminelle die Haussteuerung, Internet of Things, Sie wissen das, das sind diese vernetzten Geräte mit dem Internet, diese Technologie ausgenutzt haben und das Steuern von einem Smart Home für Stalking-Zwecke missbraucht haben. Das heißt, der hat in der Nacht das Licht davon eingeschalten, ohne dass der Betroffene das wollen hat. Der hat die Heizung auftrat, der hat die Heizung antrat, der hat Schließmechanismen betätigt. Also lauter Dinge, wo man sagen würde, es ist jetzt kurz vor Halloween, es geistert in dem Haus. Ja? In Wahrheit war es eine Stalking-Geschichte. Das war der Ex-Ehepartner, der jetzt seine Rache auf diese Art und Weise ausleben wollte. Das sind Dinge, mit denen müssen wir uns auch in Zukunft beschäftigen. Und das kann für Opfer natürlich sehr, sehr schlimm werden, weil man das Gefühl hat, man verliert vollkommen die Kontrolle über sein Leben und die Dinge, die man eigentlich im Alltag beherrscht. Auf einmal geht das von alleine ohne Zutun los und man weiß gar nicht, warum. Wir haben jetzt den technologischen Rahmen gesehen, wir haben gesehen, wie die Umstände bei den Tätern sind, wie es den Opfern dabei geht. Und jetzt haben wir noch einen menschlichen Part in dem Ganzen, das ist die Strafverfolgung. Und wenn wir uns jetzt das Beispiel anschauen, analoge Ermittlungen und analoge Ermittler gegen Cyberermittler, dann muss man zunächst einmal das Problem des digitalen Beweises betrachten. Der digitale Beweis ist ein denkbar schlechter Beweis, weil bei einer herkömmlichen Straftat, bei einer analogen Straftat, nehmen wir her einen Einbruch, da habe ich eine eingeschlagene Scheibe, da habe ich ein geöffnetes Fenster, ich habe ein durchwühltes Zimmer, ich habe im Zimmer Fingerabdrücke, ich habe an der Glasscheibe, wenn sich der Täter verletzt hat, vielleicht eine Blutspur, das heißt, wir haben DNA, wir haben vor dem Fenster vielleicht auch eine Fußspur, das heißt, wir haben verschiedene Anhaltspunkte, die uns bei der Ermittlung helfen und auch die Straftat einfach schlüssiger machen für alle jene, die es dann nachher beurteilen müssen. Beim Cyberdelikt ist das ganz anders. Da muss man erklären, dass irgendjemand durch das dünne Kabel von irgendwo in der Welt in meinen Computer hineingeschaut hat und mir Daten weggenommen hat, die ich vielleicht sogar noch am Computer habe, weil er sie nur kopiert hat. Und das ist natürlich eine viel komplexere Materie und das ist auch viel schwieriger, jemand im Strafverfahren das klar und plausibel zu machen, was da jetzt passiert ist und wie das passiert ist. Das sind komplexe technische Vorgänge und die machen die Arbeit im Cyberraum um einiges schwierig. Und der normale Kriminalpolizist, der braucht einfach gutes kriminalpolizeiliches Know-how und kann seine Ermittlungen durchführen. Da gibt es natürlich Spezialisierungen, Mord, Einbruch, Gewalt und so weiter. Aber was er im Regelfall derzeit nicht braucht, ist ein großartiges technisches Wissen. Und genau da fängt aber jetzt die Schnittstelle zum Cyberermittler an. Der Cyberermittler braucht genau dasselbe kriminalpolizeiliche Handwerkszeug wie der klassische Ermittler. Aber der braucht zusätzlich noch ein technisches Know-how. Das heißt, Kenntnisse über IP-Adressen, Kryptowährungen. Was kann ich im Darknet herausfinden? Wie lese ich einen E-Mail-Header? Was mache ich mit Logfiles? Forensische Datensicherung. Daten zu sichern kann ja nur sinnvoll sein, wenn ich es dann auch als Beweismittel verwenden kann. Also muss ich bestimmte forensische Regeln einhalten, um hier eine forensische Datensicherung vorzunehmen. Und er muss auch wissen, wie man Netzwerken ermittelt. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den Bereichen, die man heute bei Cyberermittlungen mit in Betracht ziehen muss. Und dann, um ein guter Cyberermittler zu sein, natürlich auch polizeiliches Wissen, Erfahrung und Spürsinn. Also sollte auch ein guter Jäger sein, wenn man so will. Was haben jetzt wir gemacht? Was schließen wir aus dem Ganzen? Einzelkämpfer versus spezialisierte Teams. Wir haben sehr oft von Ransomware gehört und wir haben für den Bereich Ransomware uns etwas einfallen lassen. Das heißt, wir haben ein Spezialistenteam zusammengestellt, um Ransomware-Ermittlungen, was wirklich technisch komplexe Ermittlungen sind, durchführen zu können. Also kein Einzelkämpfer, keine Vielzahl von Einzelkämpfern, sondern ein Team. Und das Team bearbeitet Ransomware-Fälle zentral. Eine Stelle für ganz Österreich. Wenn Sie Ransomware anzeigen, dann wird das von der Polizeidienststelle aufgenommen und zu uns ins Bundeskriminal, ins C4 geschickt und wird dort von diesem Spezialistenteam zentral bearbeitet. Das hat für uns den Vorteil, wir können die verschiedenen Schadprogramme, wenn wir sie hereinkommen, klassifizieren, wir können sie analysieren und können diese Informationen dann auf einem sehr hohen Niveau mit internationalen Polizeieinheiten austauschen, also sprich Interpol und Europol. Was uns noch fehlt oder was wir uns wünschen würden, wäre natürlich auch auf Seite der Justiz im Bereich der Staatsanwälte, aber auch im Bereich der Richter, dass hier gewisse Spezialisierungen stattfinden. Sie haben im Laufe dieser Veranstaltung sicherlich gemerkt, dass die Thematiken zum Teil sehr, sehr komplex sind. Das ist natürlich auch sehr schwer zu transportieren in einem Strafverfahren, weil oft technisches Hintergrundwissen vorhanden sein muss, oft Wissen über die Tathandlungen vorhanden sein muss, über die Eigenheiten von Computerkriminalität. Und deswegen ist das ein großer Wunsch an uns, dass hier auch im Bereich der Justiz auch spezialisierte Stellen bzw. spezialisierte Staatsanwälte, wie es schon in anderen Ländern gang und gäbe ist, dass das auch bei uns Einzug hält. Ja, und ein Punkt, der sehr, sehr schwierig umzusetzen sein wird, eine rasche Reaktion der Rechtsordnung. Wir haben laufend neue Phänomene, wir haben laufend neue Ermittlungserfordernisse, es kommen neue Technologien, wir brauchen neue Werkzeuge. Denken Sie an einen Mechaniker, wenn der keinen passenden Schlüssel hat, dann kann er die Reifen nicht wechseln, das heißt, der braucht ein Werkzeug, was auch passt. Und wenn wir keine passenden Ermittlungswerkzeuge haben, dann können wir bestimmte Ermittlungsschritte einfach nicht durchführen. Und hier müssen wir, also aus gesellschaftlicher, aber aus Sicht auch der Rechtsordnung, die entsprechenden Anpassungen rascher als bisher durchführen. Wir können nicht warten, bis nach 1,5, 2 Jahren eine Bestimmung in das Gesetz Eingang findet, wenn wir das heute brauchen. Wir können dann nämlich 1,5 Jahre sozusagen auf dieses Phänomen unter Umständen nicht adäquat reagieren. Also hier müssen wir als große Herausforderung schauen, wie wir hier auch schneller werden können. Und damit schließe ich diesen Spannungsbogen über das Bild Faktor Mensch bei Cybercrime-Ermittlungen. Und ja, wenn Sie noch Fragen haben, im Anschluss. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen spät in der Zeit, ja.